Climatecast, der Klimabündnis-Podcast.
Am 4. November 2016 trat das UN-Klimaabkommen in Kraft. Diesem Abkommen zufolge soll die Erderhitzung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf unter 2 Grad Celsius begrenzt werden. Angestrebt wird ein Ziel von 1,5 Grad. Mein Name ist Victoria und wir, die 6C des BRG Fichtring, heißen euch herzlich willkommen bei Climatecast. Wir recherchierten für euch über die verschiedensten Themen zum Klimawandel. Ist ein Elektroauto wirklich besser für die Umwelt? Dieses Thema werden Nico, Andreas und Tobias jetzt besprechen.
Hast du ein Moped?
Ja.
Und ist es Benzin oder Elektro?
Es ist ein Benziner.
Ist Elektro irgendwie in Frage gekommen beim Kauf oder eher nicht?
Eher nicht.
Warum das?
Weil zurzeit die Preise von den Elektromopeds sehr hoch sind. Und Benziner dann eher besser sind, wenn man das nur 2 Jahre fährt.
Ja, aber von den Spritpreisen, jetzt haben wir gesehen, ist das ja schon sehr preiskostig, oder?
Das habe ich ja nicht wissen können, aber theoretisch sind Elektromopeds von dem gesehen besser.
Welches Moped fährst du?
Ich fahre Vespa.
Benzin oder Elektro?
Zweitakter.
Ist für dich so ein Elektromotorrad in Frage gekommen oder eher nicht?
Nein.
Warum nicht?
Weil für mich Zweitakter besser gehen.
Fahrst du Benziner oder ein Elektromoped?
Benziner.
Und wieso kein Elektromoped?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin.
Und würde für die in der Zukunft einmal ein Elektrofahrzeug in Frage kommen oder eher mehr Benzin oder Diesel?
Wenn ich mehr drüber nachdenke, dann wird Elektro bestimmt gescheit sein, aber dabei kommt es nicht in Frage.
Im Jahre 2021 gab es in Österreich rund 5 Millionen registrierte PKWs. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Gemeinsam mit dem Verkehr zu Wasser und der Luft tragen Benzin- und Dieselfahrzeuge 28,2% zu den nationalen Treibhausemissionen bei. Dabei ist der Verkehr der einzige Sektor Österreichs, in dem die Emissionen seit 1990 nicht gesenkt werden konnten. Österreich möchte dabei eine Vorbildfunktion übernehmen. Elektromobilität ist Teil dieses Wandels. Spätestens ab 2035 sollen in Österreich nur noch emissionsfreie PKWs neu zugelassen werden. Wir haben zum Thema E-Mobilität eine Umfrage an unserer Schule gemacht.
Ja, da bin ich ein schlechtes Beispiel. Ich fahre einen uralten, ca. 13 Jahre alten Skoda.
Okay, und würde für Sie persönlich ein Elektroauto in Frage kommen?
Ja, es ist eine Alternative, aber das Problem ist, ich bin Vielfahrerin, also ich bin zur aktuellen Situation nicht sehr zufrieden mit den E-Autos. Warum? Der Abbau vom Lithium ist sehr naturfordernd oder naturschädigend. Die Akkus haben keine lange Haltbarkeit. Also wenn man jetzt im Sommer mit Klimaanlage und allem fährt, muss man im Prinzip alle 300 Kilometer tanken oder Strom tanken und das ist nicht rentabel. Weil wenn ich nach Wien fahre, heißt das, ich muss einen Boxenstopp machen und irgendwo tanken und Kaffee trinken gehen. Also da ist noch viel Aufholbedarf aus meiner Sicht.
Und eine weitere Frage, die ich Ihnen noch stellen möchte, ist und zwar, was Sie davon halten, dass 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr gebaut werden und was Ihre persönliche Meinung dazu ist.
Ja, ich glaube, das ist unrealistisch. Also die Politik, die EU setzen sich immer ambitionierte Ziele, die da nie eingehalten werden. Man nehme jetzt einmal ein Kyoto-Protokoll von 1995 als Beispiel her. Die Richtlinien, die da beschlossen worden sind, heute noch nicht eingehalten worden, weil es immer wieder Vetos gibt von Ländern. Ich glaube, dass die breite Masse der Bevölkerung sich ein Elektroauto nicht leisten kann. Also die Preise dafür sind noch viel zu hoch. Ein gebrauchtes Auto kriegst du, ab 5.000 Euro. Die Elektroautos kosten einfach jetzt noch sehr viel. Und auf die Mobilität ist jeder von uns angewiesen, weil wir haben wahnsinnig viele Pendler. Das heißt, ich glaube, das ist ein ambitioniertes, aber unrealistisches Ziel und dass wir noch lange Benzinmotoren oder Dieselmotoren vorfinden werden. Ein anderes Beispiel, Transport zum LKW-Transportwege. Das ist unrealistisch, dass ein LKW, der ja wahnsinnig auf 100 Kilometer, weiß nicht wie viel zig Liter Diesel verbrennen, dass die jetzt elektrobetrieben werden, weil dann fahren sie 50 Kilometer und müssen aufladen gehen. Also da hat die Wissenschaft und die Politik noch mehr Hausaufgaben zu erledigen, als zu sagen, ab 2035 haben wir das nicht mehr.
Also ich fahre noch ein Auto mit Verbrennungsmotor, einen Citroën, einen C4. Und ja, würde wahrscheinlich noch länger damit jetzt fahren wollen.
Könnten Sie sich vielleicht vorstellen, in Zukunft auf ein Elektroauto umzusteigen?
Ja, ich denke schon. Es ist ja bei jedem Neukauf jetzt schon eine Überlegung, tut man das oder nicht. Ich vermute, dass ich in näherer Zukunft eher würde bei einem Auto für Stadtfahren auf Elektroauto mich trauen, umzusteigen. Für weitere Strecken noch nicht. Also würde beides haben.
Was halten Sie davon, dass ab den Jahre 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr neu zugelassen werden? Und ist dies ein realistisches Szenario aus Ihrer Sicht?
Ja, ich denke, es ist sinnvoll, dass man so eine Regelung macht und einen Zeitraum setzt. 2035 erscheint uns jetzt ja sehr weit weg und daher hat man den Eindruck, es ist machbar. Ich glaube, es ist ganz, ganz wesentlich, dass wir jetzt schon, aber dann immer genauer natürlich wissen, was machen wir mit den Batterien, kann man die recyceln, wie ist die Produktion, verringern wir tatsächlich die CO2-Emissionen, wenn wir das alles mitdenken, ausreichend. Also mir wäre das wahnsinnig wichtig, dass die Entsorgung von Batterien zum Beispiel, die Produktion von Elektroautos, dass das auch gut mitgedacht wird, dann finde ich, ist 2035 realistisch.
Fahren Sie ein Elektroauto oder eins mit Verbrennermotor?
Ich fahre eines mit Verbrennermotor.
Wieso?
Weil es für mich die beste Alternative ist.
Und würden Sie sich vorstellen können, einmal auf ein Elektroauto umzusteigen oder ist das für Sie keine Option?
Im Moment ist es für mich keine Option.
Wieso nicht? Können Sie das begründen?
Erstens ist ein Elektroauto geräuscharm. Sehr zu hinterfragen. Die lange Ladedauer, was passiert mit den Akkus, wo sind die Ladezonen, wie schaut es mit der Reichweite aus und der Preis ist viel zu hoch. Also nein.
Und was halten Sie von dem Gesetz, dass ab 2035 kein Verbrennermotor mehr neu zugelassen werden kann?
Schauen wir mal.
Elektromotoren sind effizient, leise und abgasfrei. Im ganzheitlichen Vergleich sind aber auch jene Emissionen, die vor und nach dem Betrieb entstehen, zu berücksichtigen. Das bedeutet den gesamten Weg von der Herstellung bis zur Entsorgung. Ein deutlicher Klimavorteil für Elektrofahrzeuge ergibt sich, wenn 100% des Stroms für den Fahrbetrieb aus erneuerbarer Energie stammen. In diesem Fall ergibt sich Studien zufolge, dass E-Autos um bis zu 79% weniger Treibhausgasemissionen verursachen als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.
Ich habe gehört, Sie fahren ein Elektroauto. Warum das?
Es ist für mich rein, muss ich ehrlich sagen, es ist aus Kostengründen gewesen, weil ein Elektrofahrzeug einfach viel günstiger ist auf Dauer gesehen, weil ich am Tag 30 Kilometer in die Arbeit fahre, 30 Kilometer retour sind, in der Woche 300 Kilometer und das rentiert sich dann schon.
Was sind denn so die Vor- und Nachteile von einem Elektroauto?
Also Elektrofahrzeug ist einmal sehr interessant, dass man es zu Hause laden kann. Man hat weniger Treibstoffkosten, es ist zurzeit steuerlich noch vergünstigt, die Fahrzeuge, es ist ein geräuschloses Fahren, es ist extrem komfortabel. Dann haben die meisten Elektrofahrzeuge, weil das alles neue Fahrzeuge sind, haben viele Assistenzsysteme, die an das Fahren um ein Eck erleichtern. Also da tut man sich sehr leicht. Es hat aber auch Nachteile, muss man auch dazu sagen.
Was wären so Nachteile?
Die Nachteile sind zum Beispiel, dass man sich zurzeit in Österreich noch teilweise mit Ladekarten oder mit einer Ladeinfrastruktur rumärgern muss ein bisschen. Das sind ein bisschen die Tarife undurchschaubar, da muss man sich ein bisschen in die Thematik hineinknien, sage ich mal so, damit man da eben noch einmal kostengünstiger fährt. Und ja, das ist es aber eigentlich eh. Und man muss vielleicht auch hier und da ein bisschen planen, dass man sagt, man fährt irgendwo hin, schaut, wo ist dort eine Ladestation, tankt dort und kommt nachher zurück von Wandern oder von einem Einkauf oder sonst was. Das muss man sich da beschäftigen, sagt man beim klassischen Verbrenner nicht, weil man einfach immer irgendwo unterwegs eine Tankstelle findet, wo man ansteckt und dort laden kann. Also das wäre das, was ich sage.
Also Sie würden jeden ein Elektroauto empfehlen?
Wenn einer viel fährt, bis zu zwischen 50 und 100 Kilometer am Tag, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil einfach der Kostenfaktor viel geringer ist, auch von den Wartungen, von ganzen Verschleiß. Und wenn einer ganz wenig fährt, ist es meiner Meinung nach fast noch nicht interessant, weil die Autos als Basis zu viel kosten. Da ist man mit einem Verbrenner wahrscheinlich besser bedient.
Ja, mein Name ist Klaus Zager, ich unterrichte hier im BRG Fichtring, schon 37 Jahre. Und ich habe ein Dieselauto und ein Elektroauto.
Und warum haben Sie sich entschieden, ein Elektroauto zu kaufen?
Ja, für die kurzen Strecken, ja, der Verbrauch eines Verbrenners ja, unverhältnismäßig höher ist als die Angabe sonst auf 100 Kilometer, was er verbrauchen sollte. Und ich denke mal, ich habe ein bisschen das Ganze ein bisschen nachhaltig gemacht. Ich habe auch eine Photovoltaikanlage mir angeschafft. Die Investitionen werden sich wahrscheinlich sehr schwer rechnen, aber ich denke mir, jeder Liter Öl, der nicht verbraucht wird oder nicht verbrannt wird, ist gut für die Umwelt und für uns alle.
Bei der E-Mobilität stehen unter anderem die auch als seltene Erden bezeichneten Rohstoffe wie Lithium und Kobalt im Zentrum der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Um umwelt- und sozialverträglichen Rohstoffabbau zu erreichen, müssen Maßnahmen gesetzt und das Recycling der bei Bau verwendeten Rohstoffe wesentlich ausgebaut werden.
Jetzt wisst ihr hoffentlich mehr zum Thema E-Mobilität. Die Folgen des Klimawandels sind schon heute in den Ökosystemen aller Kontinente und der Ozeane, aber auch in Gesellschaft und Wirtschaft zu beobachten. Als nächstes bereden Fabian und Johannes das Schmelzen des Polareises und die Folgewirkungen.
Eine der verheerendsten Folgen des Klimawandels ist das Abschmelzen der Polkappen. In der Arktis sind die Folgen von diesem besonders deutlich zu erkennen. Hier steigt die Lufttemperatur deutlich stärker an als die durchschnittliche Lufttemperatur der gesamten Erde. In den letzten 100 Jahren ist die Jahresdurchschnittstemperatur laut WWF um 5 Grad Celsius gestiegen. Im Gegensatz zum Südpol befindet sich am Nordpol kein Kontinent, sondern der Arktische Ozean, der mit einer relativ dünnen Eisschicht bedeckt ist. Durchschnittlich schmilzt in der Arktis jedes Jahr eine Eisfläche von der Größe Österreichs ab. Dadurch verlieren vor allem Eisbären einen großen Teil ihres Lebensraums. Wenn Eisflächen zu Meerwasser werden, ändert sich die Reflexionsstrahlung. Verringert sich der Anteil an hellen Eis- und Schneeflächen zugunsten dunkler Meeresflächen, wird die Rückstrahlung ins All verringert. Die dunkle Wasseroberfläche speichert die Wärme, was wiederum zum Schmelzen weiterer Eisflächen führt. Wenn sich das Verhältnis von arktischen Eisflächen und freien Wasserflächen ändert, so hat das auch Auswirkungen auf die Lage der großräumigen Hoch- und Tiefdrucksysteme in Nordeuropa, was infolge zu höheren Risiken von Extremereignissen wie Überschwemmungen oder lange Hitzeperioden führt. Die Permafrostböden in Grönland und anderen Teilen der Welt tauen auf, wodurch Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird, was den Klimawandel weiter fördert. Zu diesem Thema haben wir die Biologin Julia Ramsauer interviewt.
Permafrost kann man sich so vorstellen, dass es einfach ein Boden ist, der zumindest 2 Jahre lang durchgehend gefroren ist. Das heißt, die bilden sich dort, wo es sehr, sehr, sehr kalt ist. Entweder hoch in den Bergen bei uns oder mehr im Norden oder im Süden, wo es einfach länger bzw. immer sehr kalt ist. Durch den Klimawandel kommt es dazu, dass die Permafrostböden jetzt auftauen. Entweder tauen sie auf und sie gefrieren wieder im Winter, das kann der Fall sein, oder sie tauen und gefrieren nicht mehr, weil es sogar im Winter nicht mehr kalt genug ist. Das kann man sich so vorstellen, dass ein Permafrostboden sehr hart ist. Das heißt, wenn er auftaut, dann verliert er die Struktur, was einerseits zu Erdrutschen und zu Muren führen kann. Weiter im Norden, in Russland, es zum Beispiel auch Eisenbahnschienen gibt, die über solchen Boden führen, führt es dazu, dass diese Strukturen zerstört werden. Das einerseits und andererseits ist in diesem Permafrostboden sehr viel CO2 und Methan, also Treibhausgase, gespeichert, die freigelassen werden, wenn dieser Permafrost auftaut. Das ist Permafrost, der über Jahrhunderte gefroren ist und jetzt alles freigibt, was er dort drin hat. Das heißt, der treibt sogar den Klimawandel noch weiter an, was ein Problem ist, denn wenn es mehr Klimawandel gibt oder wenn der Klimawandel stärker wird, dann taut mehr Permafrost und dann kommt man in einen Zyklus rein, der nicht gut ist.
Auch bei den alpinen Gletschern ist ein massiver Rückgang zu beobachten. Seit der industriellen Revolution haben die Gletscher der Alpen mehr als die Hälfte ihrer Masse verloren. Laut Prognosen werden die Gletscherzungen der Ostalpen in nur 10 bis 20 Jahren verschwunden sein. Der Rückgang der Gletscher hat weitreichende Auswirkungen auf Ökosysteme, Trinkwasser und Energieversorgung sowie den Tourismus in den Alpen. Besonders groß sind die Auswirkungen in den Alpen auf den Wintertourismus. durch das Abschmelzen der Gletscher und die geringe Schneesicherheit in niedrig gelegenen Skigebieten. Gletscher spielen auch eine wichtige Rolle für die Stabilisierung des Abflussverhaltens alpiner Flüsse. Diese werden gerade im Sommer, wenn der Niederschlag und somit der Wasserstand der Flüsse geringer ist, durch Schmelzwasser des Gletschers gespeist. Dies wirkt sich unter anderem auf die Trinkwasserversorgung und Wasserkraftproduktion sowie die Lebewesen im und am Wasser aus. Durch die großen Flüsse Donau, Po, Rhein und Ron sind mehr als 100 Millionen Menschen direkt von den Auswirkungen des Gletscherrückgangs betroffen, insbesondere was die Trinkwasser- und Energieversorgung betrifft.
Die Erwärmung der Erdatmosphäre wirkt sich regional unterschiedlich aus. So zeichnet sich auch innerhalb Europas ein unterschiedliches Bild ab. In Süd- und Mitteleuropa kommt es häufiger zu Hitzewellen, Waldbränden und Dürren. In Nordeuropa wird das Klima hingegen feuchter, wodurch die Gefahr winterlicher Überschwemmungen steigt. Die Frequenz der Sturmtage steigt in Europa generell an, während die Sturmtätigkeit im Mittelmeerraum abnimmt. Lea, Jana, Ella und Selina werden euch jetzt die Folgen des Klimawandels und seine Auswirkungen auf die Kontinente näher bringen.
Wir wissen, dass der Klimawandel Auswirkungen auf unsere Umwelt hat. Aber wie unterscheiden sich diese auf den verschiedenen Kontinenten? Fangen wir mit Afrika an. Afrika ist der Kontinent, der am stärksten vom Klimawandel betroffen ist. Dieser hat global bereits zu einer Temperaturerhöhung von 1,2 Grad Celsius geführt. Wetterextreme und Naturkatastrophen, die immer wieder vorkommen, werden durch große Hitze und Dürren verstärkt. Ernteausfälle werden somit immer häufiger und arme Haushalte haben Schwierigkeiten, sich über Wasser zu halten. Dadurch sind 45 Millionen Menschen in der Region von Hungersnot bedroht. Durch die warmen Temperaturen werden auch Krankheiten viel leichter verbreitet. Im Zuge des globalen Klimawandels erwärmt sich auch die Antarktis. Die Größe der Antarktis ist bis jetzt schon um 10% zurückgegangen und immer wieder brechen riesige Eisberge von der Schelfeiskante ab und tragen so zum globalen Anstieg des Meeresspiegels bei. Durch die rasante Erwärmung und dem Schmelzen der Gletscher finden Tiere keinen Platz mehr zum Leben und sind dadurch vom Aussterben bedroht. Der Klimawandel spaltet die USA. Im Osten Amerikas wird die Niederschlagsrate immer höher. Dort ist in den letzten 30 Jahren im Durchschnitt mehr Regen gefallen als im gesamten 20. Jahrhundert. Im Westen dagegen wird es immer heißer und die extreme Trockenheit nimmt zu. Durch den Anstieg des Meeresspiegels werden in Amerika sämtliche Küstenstädte überschwemmt. In Asien steigt die Luftverschmutzung, die Wasserqualität sinkt. China zum Beispiel erzeugt mehr als 70% seiner Elektrizität aus Kohle und stoßt dabei riesige Mengen des klimaschädlichen Gases CO2 aus, mehr als kein anderes Land auf dieser Welt. Durch die hohe Luftverschmutzung wird der Klimawandel schlimmer und es sterben viele Menschen. Australien wird durch den Klimawandel immer heißer und anfälliger für extreme Hitze, Buschbrände, Dürren, Überschwemmungen und längere Feuersaisonen. Aufgrund der globalen Erwärmung und der Küstenverschmutzung ist auch das Great Barrier Reef in Gefahr. Das hohe Bevölkerungswachstum macht fast überall die Trink- und Brauchwasserversorgung zu einem Problem, das durch den Klimawandel zumeist noch verschärft wird. Mit der Biologin Julia Ramsauer haben wir über ihre Erfahrungen in Afrika und dem Great Barrier Reef gesprochen.
Generell in Afrika ist es so, dass vor allem man Probleme hat mit den Regenfällen. Das heißt, man muss sich vorstellen, je nachdem, wo man in Afrika ist, aber je näher man zum Äquator kommt, verändert sich das Klima. Das heißt, in Afrika gibt es keine vier Jahreszeiten, wie wir es bei uns kennen, sondern es gibt Regen- und Trockenzeiten. Das heißt, zweimal im Jahr regnet es viel und zweimal im Jahr regnet es fast nichts. Und zu Problemen führt es, wenn es jetzt durch den Klimawandel vor allem zum Ausbleiben von diesen Regenzeiten kommt. Das heißt, mittlerweile jetzt schon seit 1,5 Jahren oder so regnet es in Ostafrika zumindest fast gar nichts. Was dazu führt, dass man natürlich weniger anbauen kann oder das, was man anbaut, einfach zu wenig Wasserversorgung hat, um zu wachsen, was dann leider zu Ernteausfällen kommt und zu großen Hungersnöten führt. Das heißt, die Menschen vor Ort haben nicht genug Lebensgrundlage, um gut überleben zu können. Eine Auswirkung des Klimawandels in Afrika generell mittlerweile. Es hat auch im Süden von Afrika schon zu sehr langen Trockenzeiten geführt.
und das Great Barrier Reef. Das erstreckt sich über die ganze Ostküste Australiens und ist ein sehr sensibles Ökosystem. Das heißt, sobald die Meerestemperatur etwas ansteigt, was jetzt bereits der Fall ist, kommt es zu Korallenbleichen. Eine Koralle ist eine Symbiose von zwei Lebewesen. Einerseits eine Koralle, die Korallenstruktur, und andererseits Algen, die in dieser Koralle wohnen. Und wenn es zu heiß wird, dann kommt es zum Absterben dieser Algen, die in der Koralle wohnen, was dazu führt, dass die Koralle selbst nicht mehr genug Nahrung hat. Das ist so ein bisschen der Prozess dahinter. Was dazu führt, weil die Algen geben den Korallen den Farben. Wenn man sich ein Korallenriff vorstellt, das ist blau und grün und gelb und bunt und wunderschön mit vielen Fischen. Und wenn es zur Korallenbleiche kommt, dann sterben diese Algen ab, die den Korallen die Farbe geben. Und es kommt einfach zu einem Skelett-Korallenmeer. So kann man sich das vorstellen. Es ist einfach nur weiß, weil eben diese Algen absterben und die Symbiose zerstört wird. Das heißt nicht unbedingt, dass die Korallen tot sind, aber sie haben einfach weniger Nährstoffe und weniger Kapazität, um zu überleben und um sich zu rekuperieren von diesem ganzen Prozess. Was leider der Fall ist, dass heutzutage im Great Barrier Reef schon über 90% der Korallen davon befallen sind. Das muss man sich einmal vorstellen, 90%.
Naturkatastrophen sind sehr heftige und ungewöhnliche Ereignisse, die zu vielen Todesopfern, Verletzten und Obdachlosen führen. Häufig richten sie große Schäden in der Natur an, aber auch Gebäude, Straßen, Schienen und andere Bauwerke werden oft beschädigt. Oft können sich die Menschen nach solch einer Katastrophe in den betroffenen Gebieten nicht einmal mehr selbst helfen. Sie sind dann auf internationale bzw. staatliche Hilfe angewiesen. Ozeane nehmen rund 22% der CO2-Emissionen auf. Sie schwächen somit die globale Erwärmung etwas ab. Durch die höhere CO2-Konzentration ändert sich jedoch der pH-Wert der Meere, was für zahlreiche Lebewesen im Meer schädlich ist. Wenn sich CO2 im Meerwasser löst, reagiert es mit Wasser und bildet Kohlensäure. Diese Versauerung der Ozeane ist besonders schädlich für Lebewesen, die Kalkschalen ausbilden. Zusätzlich zur Versauerung setzt auch die zunehmende Erwärmung der Ozeane viele Meerbewohner unter Stress. Bei Korallen zum Beispiel kann dies zu Korallenbleiche und schließlich auch zum Tod führen. Vor allem tropische Korallenriffe sind stark gefährdet. Ist ein Riff einmal zerstört, dauert es mehrere tausend Jahre, bis es wieder nachwächst. Auch der Alpenraum ist wie kaum eine andere Region in Europa vom Klimawandel betroffen. Die globale Mitteltemperatur in Österreich ist mittlerweile um fast 2 °C gestiegen. Wir können bereits einige Auswirkungen des Klimawandels bei uns in Österreich beobachten, wie zum Beispiel den Anstieg der Schneefallgrenze, das Schwinden der Gletscher, heißere Sommer, verhäufte Gewitter, Unwetter und noch vieles mehr. Auch die Anzahl an Hitzetagen und Hitzewellen sowie Tropennächten nahmen in den letzten Jahren immer mehr zu. Es ist also weiterhin mit Temperaturanstiegen zu rechnen.
Es ist zu erwarten, dass die Erwärmung aufgrund der teilweise sehr langen Verweildauer der Treibhausgase in der Atmosphäre weiter fortschreitet. Auch wenn wir die Treibhausgasemissionen umgehend drastisch reduzieren. Neben dem Klimaschutz müssen wir uns daher auch an die bereits spürbaren sowie die noch zu erwartenden Änderungen des Klimas anpassen. Das heißt, es müssen Vorkehrungen getroffen werden, die dazu beitragen, dass Umwelt und Gesellschaft besser mit den veränderten Bedingungen umgehen können. Dabei geht es darum, mögliche negative Folgen des Klimawandels zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Aber auch darum, mögliche Chancen zu nutzen. Das war der Podcast der 6C des BRG Fickdrinks. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und vergesst nicht, denkt ans Klima.